Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcasts. Bei mir im Studio ist Dr. Christian Rosinus.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, mal wieder da zu sein.
Heute gibt es wieder ein Rechtsprechungsupdate und zwar zur Schadensberechnung beim Subventionsbetrug. Das Thema Subventionsbetrug bei Corona-Hilfen, das haben wir in diesem Podcast bereits besprochen. Link dazu wie immer in den Shownotes. Heute geht es um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom Januar 2024. Kannst du uns verraten, worum es in dieser Entscheidung geht?
Also grob geht es darum, wie der Schaden bei einem Subventionsbetrug zu bestimmen ist nach Meinung des Bundesgerichtshofs. Und da hat er eine relativ, sagen wir mal, harte Linie vorgegeben, die auch auf Kritik gestoßen ist. Aber natürlich hat eine Schadensberechnung beim Subventionsbetrug ganz wesentlichen Einfluss auch auf die Strafe. Also bei Subventionsbetrug wird ja unter Strafe gestellt, wenn man, ich sag mal, vereinfacht unter falschen Angaben oder unter zweckwidriger Verwendung Subventionen erhält oder die sozusagen verwendet. Subventionen sind im Prinzip ja staatliche Leistungen, die aus öffentlichen Mitteln des Bundes und des Landes an Betriebe, Unternehmen gezahlt werden, denen jedenfalls zum Teil keine marktmäßige Gegenleistung gegenübersteht und die eben der Wirtschaftsförderung dienen sollen. Und da sagt natürlich der Staat, das hat eine bestimmte lenkende Wirkung, also man will bestimmte wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ziele fördern und da gibt es relativ klare Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen man eben so eine Subvention beantragen kann und für welche Zwecke man dann diese Subventionen auch verwenden darf. Und wenn man da eben vorsätzlich oder leichtfertig dagegen verstößt, dann ist das strafbar und kann bei Vorsatz mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe, bei Leichtfertigkeit mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Und die Herausforderung ist in diesem Kontext immer festzustellen, einerseits hat man überhaupt subventionserhebliche Tatsachen verschwiegen oder falsch dargestellt, wurde zweckwidrig verwendet. Das ist der eine Teil. Das andere ist aber auch die Frage, und das ist besonders wichtig, wie hoch ist eigentlich der Schaden? Das ist wie im Steuerrecht. Da wird auch die Strafzumessung auf die Schadenshöhe sehr maßgeblich gestützt. Und da hat eben der Bundesgerichtshof jetzt mal so eine Art Grundsatzentscheidung getroffen, die durchaus interessant ist.
Welche Folgen drohen denn jetzt nach einem Subventionsbetrug?
Also neben den strafrechtlichen Folgen natürlich zu Unrecht erhaltene Subventionen zurückgezahlt werden in der Regel und gegebenenfalls gibt es auch noch Schadenersatzklagen. Und es gibt natürlich die wirtschaftlichen Folgen eines Strafverfahrens, etwa Einziehungsmaßnahmen. Es können gegen Unternehmen auch Verbandsgeldbußen festgesetzt werden. Und auch eine Eintragung in das sogenannte Wettbewerbsregister kann erfolgen, was dazu führt, dass eben zukünftig die Beantragung von Subventionen erschwert wird, weil man sozusagen da auf einer Liste steht und dann eben von zukünftigen Subventionen ausgeschlossen werden kann unter Umständen.
Wir haben am Anfang diese Entscheidung erwähnt. Um was für einen Fall ging es denn da?
Also Hintergrund des Beschlusses ist die Revision eines Unternehmers, der sich gegen die Verurteilung des Landgerichts Berlin wegen des Vorwurfs des Gewerbs und bandenmäßigen Subventionsbetrugs wehrte. Der Angeklagte war Geschäftsführer der Alleingesellschaft einer GmbH, die auf Fördermittelberatung und Vermittlung spezialisiert war. Und im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft aufgelegten Start-up-Subventionsprogramms für Beratungen in der Anfangsphase von Innovationsprozessen, das nannte man Go-Inno-Förderung, gewann der Beschuldigte eine erhebliche Anzahl von Interessenten an diesen Förderungen, die er dann eben beraten hat. Und diese Förderrichtlinien der Go-Inno-Förderung sahen also als Subventionsvoraussetzungen vor, dass die jeweils geförderten Unternehmen noch einen Eigenanteil von 50% der Beratungskosten tragen müssten. Der hat sozusagen den Eigenanteil erlassen. Also er hat quasi die 50% nicht in Rechnung gestellt, sondern hat die quasi den geförderten Unternehmen erlassen und hat deswegen in Höhe der Subvention dann Beratungsleistung erbracht. Und dadurch soll in einem Zeitraum zwischen 2011 und 2015 bei rund 340 Beratungen, also ist eine Summe von ca. 3,9 Millionen Euro an Förderung an ihn geflossen.
Wie hat der BGH in dieser Sache entschieden?
Ja, der BGH hat im Ergebnis die Entscheidung aufrechterhalten. Der Angeklagte hatte insbesondere gerügt, dass das Landgericht nicht berücksichtigt hat, dass die Beratungsleistung tatsächlich vollständig und fehlerfrei erbracht worden sei. Daher lag keine Zweckverfehlung der Subvention vor. Und die Höhe der Fördersumme bilde nicht den Schaden ab und habe nicht in voller Höhe in die Strafzumessung einfließen dürfen. Weil man sozusagen ja die Beratungsleistung ordentlich erbracht hat, er hat ja nur auf seinen Anteil verzichtet. Ja? Und hat quasi gesagt, der Zweck der Subvention ist damit ja erfüllt. Das lässt sich ja grundsätzlich hören als Argument, aber der BGH hat die Revision verworfen. Und zwar hat er gesagt, dass bei einer Täuschung bei Fördervoraussetzungen der gesamte erhaltene Betrag als Schaden anzusehen ist, selbst wenn die Mittel teilweise dem Förderzweck entsprechend verwendet wurden.
Das klingt jetzt nach einer extremst strengen Auslegung. Warum hat sich der Bundesgerichtshof für diese Ansicht entschieden?
Naja, der Bundesgerichtshof sagt, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, da es ja um öffentliche Gelder geht, da gibt es natürlich eine gewisse auch Tendenz, irgendwie eine relativ strenge Auslegung zugrunde zu legen. Das sehen wir auch im Steuerrecht, dass da eine entsprechende Linie gefahren wird. Der Bundesgerichtshof argumentiert damit, dass die jeweilige Förderstelle bei einer Täuschung über die Fördervoraussetzung keine freiwillige Entscheidung trifft, die Gelder zu gewähren. Wenn die Kriterien nicht erfüllt seien, hätte der Subventionsgeber das Geld eben nie erhalten dürfen. Daher sei der gesamte Betrag als Schaden anzusehen, weil die Auszahlung von vornherein unrechtmäßig ist. Es geht nämlich um den Schutz des Vertrauens der öffentlichen Hand darauf, dass Subventionsgelder nur an berechtigte Empfänger gehen. In der Folgeentscheidung hatte ein anderer Senat des Bundesgerichtshofs diese Frage oder eine ähnliche Frage noch anders entschieden und die Höhe eines Schadens nicht pauschal am gesamten ausgezahlten Förderbetrag gemessen, sondern lediglich an demjenigen Anteil, der vom Subventionsgeber zu viel geleistet wurde. Danach wäre zu berücksichtigen gewesen, dass tatsächlich geförderte Beratungsleistungen auch erbracht worden sind. Davon hat sich jetzt diese neue Entscheidung abgewendet. Ob sich das am Ende durchsetzen wird, wird es nicht klar, aber es ist schon bemerkenswert und hat auch eine gewisse Stringenz.
Gibt es Kritik an dieser Auffassung?
Ja, es gibt natürlich Kritik an dieser Auffassung. Viele juristische Autoren argumentieren, dass die bisherigen Maßnahmen ausreichen und dass eben eine solche Auslegung zu einer übermäßigen Härte führen würde, insbesondere in Fällen, in denen das geförderte Projekt tatsächlich dem Gemeinwohl dient. Es sei eben nicht fair, den gesamten Subventionsbetrag als Schaden zu betrachten, wenn nur ein Teil der Angaben fehlerhaft war und beispielsweise ein Projekt trotzdem erfolgreich umgesetzt wurde.
Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Welche Auswirkungen hat es auf Unternehmen, die Subventionen erhalten?
Ja, das kann für eine deutlich schärfere Haftung in strafrechtlicher Hinsicht führen, also eine deutlich höhere Strafe sozusagen für Subventionsbetrug in Aussicht gestellt werden. Bei der Auslegung ist es natürlich auch so, dass ja auch formale Fehler dann zu einem erheblichen Schaden und erheblichen Strafen führen können, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass man es ja vorsätzlich oder leichtfertig machen muss. Ja, es ist ja auch häufig so, wenn es eine bloße Fahrlässigkeit ist, dass sozusagen dann strafrechtlich da gar nicht ermittelt wird. Insoweit ist es besonders wichtig, dass man die Fördervoraussetzungen auch genau prüft und einhält. Immer wieder sehe ich das auch in der Praxis, dass sozusagen da auch nicht sauber gearbeitet wird. Aber jetzt mal in unserem Fall hat sich ja sogar jemand, der quasi auf diese Fördermittelberatung spezialisiert war, diametral gegen das Gesetz verhalten. Das muss man ja einfach mal klar sagen. Deswegen ist die Entscheidung einfach nachvollziehbar und auch höchst unglücklich. Weil es natürlich immer so ist, dass so eine Entscheidung dann verallgemeinert wird vor dem Hintergrund einer ganz bestimmten Sonderkonstellation. Deswegen müssen wir einfach jetzt mal sehen, was da passiert ist. Also es ist jetzt ja nicht der Fall, dass ein Unternehmen fehlerhaft eine falsche Subvention beantragt hat, sondern jemand, der sich berufsmäßig damit befasst, sehenden Auges die Fördervoraussetzungen nicht eingehalten hat.
Alle Informationen zum Thema in den Shownotes des Podcasts. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zur nächsten Episode.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.